Herzlich willkommen in meinem Würdeweib-Podcast. Mein Name ist Marietta Ullmann und in meiner Arbeit dreht sich alles rund um die Kraft der Würde. Denn ich bin der tiefsten Überzeugung, dass feminine Würde unsere Welt aus den patriarchalen Angeln heben wird. Und das glaube ich sowas von. Ich erinnere Frauen unglaublich gern an die Kraft ihrer Würde und ich habe gerade gestern wieder einer Frau gelauscht, die wirklich so schwere Traumafolgen in sich getragen hat und durch die Erinnerung an ihre Würde und durch die Würdearbeit mittlerweile ein so freudvolles, lebendiges Leben führen kann. Und sie sagte zu mir, ich hätte das niemals für möglich gehalten, denn die Schatten meiner Vergangenheit, die haben bis vor ein paar Jahren immer noch mein ganzes Leben dominiert. Ich höre solche Sätze natürlich unglaublich gern und es bestärkt mich so sehr, weiterzumachen mit dieser Arbeit, denn ich weiß, dass wir, gerade wenn wir eine schwere Geschichte mit uns rumtragen, gerade wenn da nicht alles rosig war in unserem Leben, dass es manchmal den Anschein hat, als würde das immer unser Leben überschatten. Und ich mag die Kraft, die Würde in Frauen freisetzt. Die Würde, die in uns selbst ist, die wir nirgendwo kaufen müssen, die ist nicht irgendwo anders, die muss uns niemand beibringen, die ist immer da. Und in der Erinnerung an meine Würde, an deine Würde, an diese klare Präsenz in uns, geschieht oft so viel im Leben von Frauen, dass ich einfach nur dankbar bin dafür. Ich möchte in dieser Podcast-Folge noch ein bisschen tiefer eingehen auf das Wort und die Haltung der Traumasensibilität, und zwar anschließend an den Podcast in der letzten Woche, den ich mit Dami Scharf aufgenommen habe. Ich hatte in meinem letzten Podcast die Trauma-Expertin Dami Scharf zu Gast. Und dort sind wir auch an so kritische Aspekte, beziehungsweise hat Dami kritisiert, wie Traumasensibilität mittlerweile genutzt wird, der Begriff. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, dass ich noch nicht ganz differenziert genug darauf eingegangen bin, was Dami eventuell gemeint haben könnte, beziehungsweise wie ich dazu stehe. Dami hat dazu natürlich eine andere Sichtweise als ich. Deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge natürlich auf meine Sicht dazu eingehen, warum ich auch das Wort traumasensibel nicht mehr so gerne nutze, wie ich es einstmals genutzt habe. Ist natürlich jetzt auch so, ich habe auch unter anderem Germanistik studiert. Das heißt, ich habe auch eine große Liebe für Sprache, für Sprachnuancen, für verschiedene Worte, für die Etymologie, für die Herkunft von Wörtern. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wie Begriffe sich auch über eine Zeit verändern können, wie neue Aspekte mit in ihre Deutung hineinkommt. Das geht mir unter anderem auch mit dem Begriff spirituell so, Spiritualität. Ich habe unter anderem in einem meiner Räuber eine Frau gehabt, die hat lange Zeit spirituelle Sterbebegleitung angeboten und hat das Wort spirituell aus ihrem Angebot rausgenommen. Sie nennt sich jetzt anders, ich weiß es nicht genau wie. Aber genau aus dem Grund, den ich jetzt beschreiben möchte, ja, Spiritualität an sich ist eine wunderschöne Sache. Der Begriff spirituelle Begleitung, spirituelles, dies, das, jenes, wird aus meiner Sicht auch immer mehr, für mich auch, assoziiert mit einer Richtung von Spiritualität. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die ich persönlich nicht mehr vertreten kann. Dazu gibt es bereits eine Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich auf das Wort Traumasensibilität und auch auf den Trend eingehen, der rund um das Wort Traumasensibilität aus meiner Sicht auch in eine ungesunde Richtung kippt. Ja, das ist immer, wenn Dinge zum Trend werden, mischen sich natürlich verschiedene Aspekte ein. Und als das Wort Traumasensibilität für mich ins Leben kam, das war, als ich meine Ausbildung bei Verena König gemacht habe. Ich war in ihrer ersten Runde dabei. Da hatte das für mich noch einen anderen Klang als heute, wo ich an vielen, vielen Webseiten und Stellen das Wort traumasensibel lese und ein Beigeschmack sich beimischt. Was meine ich damit? An sich ist es wunderschön. Das möchte ich hier zuallererst in dieser Folge sagen, denn ich weiß, ich brauche viel Feingefühl in dieser Folge, um nicht in eine Pauschalisierung zu gehen. Ja, an sich ist es wunderbar, es ist sogar notwendig, dass Traumawissen Normalität wird. Von mir aus könnte das in Schulen gelehrt werden. Es ist für mich so wichtig, dass wir ein Wissen um Nervensystem haben, um Trauma, um Neurobiologie, um die Abläufe und dass endlich zum Beispiel Menschen mit Depressionen, Menschen mit schweren Traumafolgen, die ja nicht sichtbar sind, wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein, das Beispiel nehme ich immer gerne. Lange Zeit war es, wenn du ein gebrochenes Bein hast, hatte jeder Verständnis, hast du andere Symptome, die nicht sichtbar sind, war da noch wenig Verständnis. Ich glaube, das ändert sich gerade und wir entwickeln ein, zumindest in unserer Kultur, immer mehr ein Grundverständnis von Traumadynamiken. Wir entwickeln ein Grundverständnis dafür, was eben auch nicht nur Schocktrauma, sondern Entwicklungstrauma, Bindungstrauma in uns Menschen für Folgen hat. Gott sei Dank. Noch in der Nazi-Zeit gab es dieses furchtbare Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« und es wurde quasi eine Lehre verbreitet, in der man Babys gleich von Geburt an gar nicht erst zu nah an die Mutter bringen sollte, damit ja nicht erst eine Bindung entsteht. Und die Folgen davon, gerade in dieser verletzlichen Phase, vor, während, nach der Geburt, das ist ja enorm. Mittlerweile haben wir da ein Glück immer mehr ein Verständnis davon. Und es wandert langsam auch in die Kliniken. Ich bin zum Beispiel auch Notkaiserschnitt und zu meiner Zeit, ich bin 87 geboren, DDR, gab es noch nicht so viel Wissen, was es für ein Baby bedeutet, wenn es im Brutkasten, im Inkubator liegt, keine Nähe zur Mama hat. Und dass natürlich so ein Notkaiserschnitt nicht nur körperliche Folgen für mich hatte, sondern eben auch emotionale Folgen, psychische Folgen. Es ist also, muss ich hier ganz vorneweg stellen, auch Teil meiner Arbeit. Ich meine, meine Würde-Vibe-Ausbildung vermittelt ja nicht ohne Grund Traumawissen in egal welchem Bereich du mit Frauen arbeitest. Denn egal, wo wir mit Frauen wirken, können wir Würde stärken, können wir Resilienz stärken. Wir müssen nicht Therapeutinnen sein, um therapeutisch zu wirken. Das ist mir ganz wichtig, hier vorn anzustellen. Im Sinne der Resilienzforschung, die ja die Frage stellt, was stärkt Menschen, was trägt dazu bei, dass Kinder, die vielleicht unter traumatischen Verhältnissen aufgewachsen sind, zu gesunden und robusten Erwachsenen heranreifen. Diese Frage, was stärkt uns, hat in der Resilienzforschung, sag ich mal, zu zwei groben Antworten geführt. Ich habe ja auch schon wiederum eine Podcast-Folge zum Thema Resilienz aufgenommen. Kannst du gerne reinhören. Wir verlinken das hier unter dieser Folge. Die zwei Hauptfaktoren, die wir sagen können, die die Resilienz in Menschen stärken, ist Selbstwirksamkeit und das Angebundensein an ein Netzwerk. Auch nur eine einzige gesunde Bindungsperson im Leben eines Kindes. Das müssen nicht die Eltern sein, das müssen nicht mal Verwandte sein. Eine Bindungsperson, die das Gefühl gibt, hey, ich sehe dich, ich liebe dich so, wie du bist wertvoll, so wie du bist, kann die Resilienz eines Kindes, was sonst in traumatischen Verhältnissen aufwächst, extrem begünstigen. Das Gefühl für Selbstwirksamkeit auf der anderen Seite genauso. Wenn wir es so ein bisschen verallgemeinern, könnte man sagen, die Anbindung an ein Netzwerk bzw. gesunde Bindungsperson ist das, was uns besonders Sicherheit gibt. Und das Gefühl der Selbstwirksamkeit, der Autonomie, des Gefühls von, ey, ich habe Einfluss auf mein Leben, gibt ein Gefühl von Freiheit. Sicherheit und Freiheit, Wurzeln und Flügel, wenn das in Balance ist, dann stärkt es uns, dann hilft es uns, mit den Herausforderungen des Lebens resilient umzugehen. Traumasensibilität ist vor allen Dingen darauf ausgerichtet, Sicherheit zu erschaffen. Ja, wir wissen, traumatisierte Menschen, eine der Hauptfolgen von Trauma ist der Verlust von Sicherheit, der Verlust von empfundener Sicherheit. Und natürlich, wann wir uns sicher fühlen, hat etwas damit zu tun, wann unser Nervensystem sagt, jo, wir sind hier sicher. Und unser Nervensystem ist sehr geprägt von unseren Erfahrungen. Sind diese Erfahrungen überwiegend traumatisch, beziehungsweise gibt es viele Erfahrungen von Unsicherheit, von Trauma, kann es dazu führen, dass unsere Amygdala, der Teil in unserem limbischen System, der, habe ich auch in einer Folge schon erwähnt, der Alarm schlägt bei Unsicherheit, dass unsere Amygdala sehr schnell Alarm schlägt. Dass wir also sehr schnell Gefahr wittern, wo ein Nervensystem, was keine oder nur wenige Traumafolgen in sich trägt, noch gar nicht überhaupt auf die Idee kommen würde, dass hier irgendetwas bedrohlich ist. Das heißt, das Empfinden von Sicherheit ist extrem individuell. Jedes Nervensystem hat da eine ganz andere Wahrnehmung. Und deswegen kann man nicht pauschal sagen, dieser Ort ist sicher oder nicht sicher. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, empfinde ich diesen Ort als sicher. Ich fühle mich zum Beispiel extrem sicher in der Natur. Ganz weit ab von der Zivilisation, mitten im Wald, fühle ich mich sicher. Deswegen lebe ich im Wald. Für jemand anderen wäre meine Lebensweise extrem bedrohlich, denn es ist kein Supermarkt in der Nähe, keine Straße, im Winter schneit man ein. Es ist still, es gibt keine Ärzte um die Ecke, das nächste Krankenhaus ist 40 Minuten entfernt. Kann für einen Menschen mit einer anderen Prägung als ich extrem bedrohlich sein. Traumasensibilität hat ja unter anderem den Anspruch, also ich möchte jetzt hier nicht den Begriff analysieren, ich möchte nur sagen, unter anderem hat Traumasensibilität natürlich den Anspruch, ein Bewusstsein rund um Traumadynamiken in egal welchem Bereich wir mit Menschen wirken, hineinzubringen. Um Sicherheit, ein sicheres Fundament zu schaffen, auch für Menschen mit Traumafolgen. Und das ist natürlich unglaublich wichtig. Ja, es ist unglaublich wichtig, dass ich weiß, was könnten potenzielle Trigger sein für eine Frau, die sexuelle Gewalt erfahren hat. Es ist unglaublich wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen, wenn eine Frau ein Kind bekommt im Kreissaal, sich nicht grenzverletzend zu verhalten, auf ihre Wünsche einzugehen. Das ist alles unglaublich wichtig. Das Wissen um Trauma ist in jedem einzelnen Winkel dieser Erde wichtig. Und natürlich ist das Leben Leben. Dinge passieren. Wir können das Leben nicht kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, auf Reisen bin, ob nicht zwischendurch etwas Unerwartetes passiert. Und gerade unerwartete Situationen sind ja für Menschen mit schweren Traumafolgen potenziell erstmal bedrohlich. Unser Nervensystem liebt das Gewohnte, das, was ich kenne, ist Sicherheit. Das Unbekannte ist potenziell erstmal immer bedrohlicher. Deswegen suchen wir ja immer vertraute Abläufe, vertraute Routinen, das Vertraute. Leben ist aber eben nicht immer geradlinig. Es geschehen Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und es könnte passieren, und ich beobachte, dass das eben auch zum Trend wird, dass Traumasensibilität verwechselt wird mit: Wir vermeiden unsere Ängste, wir vermeiden Wachstum, wir vermeiden das Leben. Das bedeutet aber nicht Traumasensibilität, wenn ich mein Leben vermeidend gestalte. Das ist in bestimmten Phasen des Lebens total wichtig, ja? Wenn ich gerade schwere Traumafolgen habe, wenn es gerade akut ist, dann ist es total wichtig, dass Menschen erstmal sich wortwörtlich in Watte packen müssen. Und es gibt auch Menschen, die haben so etwas teilweise ihr Leben lang. Gleichzeitig sitzt in uns sehr viel Gesundes. Deswegen fragt ja die Resilienzforschung und die Salutogenese, was stärkt uns? Und ich finde, wir dürfen in dieser Welle aus Traumasensibilität und aufpassen, was kann Menschen triggern, was könnte dazu führen, dass es etwas auslöst, was kann Verlustängste auslösen. Es könnte dazu führen, dass wir vergessen, das Gesunde in uns wahrzunehmen. Denn zum Leben gehört auch mit Traumafolgen ein Bedürfnis nach Freude, nach positiven Emotionen, nach Freiheit, nach Autonomie und Selbstwirksamkeit. Und indem wir den Fokus nur auf das Erschaffen von Sicherheit legen, auf Kosten, das finde ich hier ganz wichtig, auf Kosten von Selbstwirksamkeit und Autonomie, kippt es für mich in eine Richtung, in der Traumadynamiken eher aufrechterhalten werden. Ist mir hier ganz wichtig zu differenzieren. Natürlich ist es wichtig, wenn ich mich zum Beispiel in einer Beziehung befinde, in einer Freundschaft, ist es wunderbar, wir nehmen aufeinander Rücksicht. Die Frage ist, wie weit geht diese Rücksicht? Und wie oft behindert ein zu eng gefasster Begriff von Rücksicht das Wachstum jeder einzelnen Person? Ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich habe eine Frau begleitet, ich nenne sie jetzt Anna und ich kenne solche Dynamiken sehr oft. Ich bleibe jetzt mal hier bei meiner Klientin, die ich Anna nenne. Sie hatte eine stark traumatisierte Mutter. Anna war, als sie zu mir kam, Mitte 20 und ihre Mutter hatte durch Missbrauchserfahrungen in der frühen Kindheit und sehr viele andere Herausforderungen starke Traumafolgen. Anna hatte ihr Leben lang gelernt, auf ihre Mutter Rücksicht zu nehmen. Sie wusste, wenn ich dieses oder jenes tue, dann bringt es meine Mama in Angst. Wenn ich dieses oder jenes anziehe, sorgt sich meine Mama. Wenn ich dieses oder jenes sage, könnte es meine Mama verletzen. Das heißt, sie war ihr Leben lang gewohnt, aufzupassen, ihre Mutter nicht zu verletzen und hatte gelernt, auch für ihre Mutter zu sorgen. Parentifizierung. In ihrem Mitte 20 Erwachsenenleben fiel es ihr sehr schwer, überhaupt wahrzunehmen, was sie selbst eigentlich möchte. Es fiel ihr überhaupt nicht leicht zu entscheiden, wie möchte ich mein Leben gestalten, weil sie hatte ihr Leben lang gelernt, wie lebe ich mein Leben, mein Zuhause, wie gestalte ich mein Leben um das Trauma meiner Mama herum. Das stand über allem. Ihre Selbstwirksamkeit ist dabei ganz nach hinten gerückt. Das Bedürfnis von, ich möchte mich entfalten, ich möchte mich ausprobieren, ich möchte auch mal laut sein, ich möchte auch mal Fehler machen, ich möchte auch mal fröhlich sein, stand hinten an, um ihre Mutter zu schützen. Weil zum Beispiel auch Lautstärke und Fröhlichkeit und Wildheit und Toben und Lebendigkeit für die Mutter zu viel war. Die Dynamik, als Anna erwachsen war, war noch ähnlich. Sie lebte interessanterweise sehr nah an ihrer Mutter heran und traute sich auch nicht wegzuziehen aus Angst, ihre Mutter zu verletzen. Sie traute sich auch nicht, ihre Berufswahl auszuüben, aus dem Wissen heraus, dass das für ihre Mutter nicht schön gewesen wäre. Sie lebte mit Mitte 20 ein Leben um das Trauma ihrer Mutter herum. Die Mutter war sehr belesen rund um Trauma. Sie wusste sehr viel. Sie wusste sehr viel, was Missbrauch für Folgen hatte. Sie war sehr aufgeklärt und nutzte auch das Wort Traumasensibilität. Und hier kommt der Punkt. An dieser Stelle halte ich es für sehr schwierig, die Schwelle zu benennen. Wie weit kann ein Mensch Anspruch haben, daran, dass ein anderer Mensch seine Bedürfnisse zurückstellt, um das eigene Trauma zu schützen, beziehungsweise um die eigenen, das, was der Trigger zum Beispiel auslösen könnte im Innern, zu vermeiden. Ein Satz, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, den Anna mir damals gesagt hatte, war, sie, also ihre Mutter, sie hatte das Trauma, sie darf alles. Dieser Satz zeigt so schön, was die Sichtweise von Anna ihr Leben lang auf ihre Mutter war. Meine Mama hat das Trauma, sie darf alles. Und genau hier sehen wir, wann Trauma auch zu einem Machtinstrument werden kann. Wenn ein Opfer die Macht hat, um andere Menschen zu kontrollieren, ist das nicht mehr Traumasensibilität. Annas Leben war das Vermeiden von Überreaktion der Mutter. Annas Leben war ein Leben im wahrsten Sinne des Wortes auf Eierschalen laufen und immer auf der Hut sein, wie weit kann ich gehen, damit es meiner Mama nicht schlecht geht. Die Mutter war psychologisch sehr gut informiert, sie hatte sehr viel Wissen um Trauma und Anna fühlte sich jedes Mal schlecht, wenn sie irgendetwas getan hat, was Freude beinhaltete. Lebendigkeit, Reisen, Ausprobieren, Wildheit. Und wahrscheinlich wird dir beim Zuhören klar, was ich meine. Ich hoffe es zumindest. Du kannst ja mal in dich fühlen, was das in dir auslöst, wenn ich diese Dynamik aufzähle. Ich möchte sagen, dass Trauma und Traumafolgen niemals als moralisches Druckmittel eingesetzt werden dürfen. Es ist verständlich, dass Menschen mit starken Traumafolgen darum bitten, dass ihr Umfeld darauf Rücksicht nimmt. Und auch diese Rücksichtnahme sollte niemals auf Kosten der eigenen Würde passieren. Denn Anna hatte den Zugang zu ihrer eigenen Würde, zu ihrer Selbstermächtigung zu ihrem Selbstwertgefühl dadurch hinten angestellt. Wir verlieren unsere Würde niemals. Ich bin nicht der Meinung, dass wir einander unsere Würde nehmen können, aber es kann sich manchmal so anfühlen, weil wir den Zugang zu unserer Würde hinten anstellen, weil wir unsere Bedürfnisse auf Kosten unserer Würde hinten anstellen, auch manchmal, ich betone manchmal, im Deckmantel Traumasensibilität. Und diese Dynamik beobachte ich sehr oft, auch wenn ich mit Paaren gearbeitet habe, mit Eltern, in Frauenkreisen, habe ich, und dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, immer wieder beobachtet, dass Trauma wie zu so einer Art Währung wird. Und wer das schlimmste Trauma hat, der bekommt sozusagen den meisten Raum, der bekommt die meiste Aufmerksamkeit. Und das ist hier ganz wichtig, dass ich mich hier gut ausdrücke, denn natürlich sollten die Schwächsten in einer Gemeinschaft von der Gruppe gehalten werden. Und die Mutter von Anna hatte schweres Trauma erlebt. Aber Anna hatte auch ein eigenes Leben und auch Prägungen und von dieser Geschichte auch eine Traumafolge, nämlich Entwicklungstrauma in sich. Es sollte aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass wir unsere Traumafolgen und den Schmerz, der damit verbunden ist, instrumentalisieren, um andere Menschen zu beschämen, wenn sie etwas in uns bewusst oder unbewusst, in den meisten Fällen unbewusst, auslösen. Trauma und Traumafolgen berechtigen uns nicht dazu, dass wir unsere eigene Verletzlichkeit zur Waffe machen und anderen Menschen das Gefühl geben, sie seien schuld an unserem Trauma beziehungsweise an unseren Traumafolgen. Und es ist hier ganz wichtig, es gibt so verschiedenste Traumafolgen, es gibt so verschiedenste Beziehungen, Dynamiken. Ja, ich rede hier sehr allgemein. Aber vielleicht kannst du an dem Beispiel von Anna und ihrer Mama erkennen, dass es auch sehr fraglich ist, inwieweit das totale Zurücknehmen von Anna der Mutter überhaupt dienlich war. Und inwiefern die Traumadynamik durch dieses extreme Zurücknehmen sogar noch aufrechterhalten wurde. Das Interessante ist ja nehmen wir das Beispiel Verlustangst. Ein Mensch mit starker Verlustangst, da ist es total wertvoll, in der Partnerperson zu sagen, hey du, ich habe totale Verlustangst. Es würde mir helfen, wenn du unterwegs bist, dass du mir schreibst. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich solche Regeln ausmacht. Und es ist auch wertvoll, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Oh, ich weiß, du hast starke Verlustangst. Und vielleicht hat die Partnerperson, der Partner, ähnliche Sachen erfahren wie Anna, nämlich eine eingeschränkte Autonomie in der Kindheit. Und für diese Menschen kann es zutiefst einschränkend sein, jetzt wieder in eine Beziehung zu kommen, in der er oder sie sich gar nicht entfalten kann und das Gefühl hat, ich werde ständig kontrolliert und egal, was ich mache, löst das bei meiner Beziehungsperson, bei meiner Partnerperson, wie auch immer man das nennen möchte, Verlustangst aus. Das heißt, die Frage ist ja auch ganz oft, wenn zwei traumatisierte Menschen aufeinandertreffen, entstehen manchmal Dynamiken wie, wer hat jetzt das schlimmste Trauma und wer hat den größten Anspruch an Rücksichtnahme? Und das beobachte ich leider immer häufiger, dass ich auf Social Media und in Frauenräumen, in denen ich teilweise zu Gast sein konnte, beobachte, dass Trauma wie eine Art Währung wird und wir in Konkurrenz treten, Frauen in Konkurrenz treten, wer die schlimmsten Traumafolgen hat und wer damit den Anspruch im Raum hat auf die meiste Rücksicht. Wenn Frauen also in einem Raum sitzen mit anderen Frauen und sich nicht mehr trauen, darüber zu sprechen, wie sie ihre Geburt erlebt haben, aus Angst, dass es eine andere Frau, die eine traumatische Geburt erlebt hat, triggern könnte, kann das mitunter dazu führen, dass der Austausch verkrampft wird. Und die Frage ist, dient das der Frau mit der traumatischen Geburt wirklich? Wenn der Kontakt gehemmt ist, wenn wir uns gar nicht mehr trauen, frei zu sprechen, auch Freude auszudrücken, Lebendigkeit, Humor, Wenn wir das zurücknehmen aus Angst, einander zu verletzen, dann wird der Kontakt weniger lebendig. Und auf Dauer stärkt das auch traumatisierte Menschen nicht. Denn wir haben alle, erinnern uns an die zwei Hauptfaktoren von Resilienzstärkung, Bindung, also Anbindung an ein Netzwerk, auch nur eine Bindungsperson und Selbstwirksamkeit. Und wenn Frauen, Menschen, die Traumafolgen in sich tragen, erleben, dass alle um sie herum angespannt sind, aus Angst, sie zu verletzen, entsteht ja gar keine Verbindung auf Augenhöhe. Darauf möchte ich hinaus. Am Ende hat jeder Mensch, ob mit Traumafolgen oder ohne, ein Bedürfnis nach Verbindung zu anderen Menschen, zu anderen Lebewesen und ein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Und indem ich langsam, in kleinen Minischritten, aber doch langsam und allmählich auch lerne, mit zum Beispiel dem, was ein Trigger in mir auslöst, umzugehen, langsam, da hat jede ihr eigenes Tempo, indem ich damit lerne, umzugehen und mein Leben nicht mehr um meine Angst herum leben muss, erfahre ich Selbstwirksamkeit. Das Interessante ist ja, dass es posttraumatisches Wachstum gibt. Dass es Menschen gibt, die nach Krisen, nach Trauma sogar noch gestärkter daraus hervorgehen. Dass Menschen in Krisen nicht nur gefordert sind und Trauma erfahren, sondern dass sie danach sogar noch klarer, noch bewusster mit sich selbst leben können. Und diese Perspektive ist auch Teil von Traumasensibilität. Traumasensibilität sollte aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass wir davon ausgehen, dass Menschen mit Traumafolgen immer diese Traumafolgen tragen müssen, sondern dass wir einander auch mit den Augen der Würde anblicken können. Und darauf möchte ich hinaus. Du kannst dir mal vorstellen, du kannst dich zum Beispiel auch, wenn du möchtest, vor den Spiegel stellen. Oder du machst diese Übung heute noch mit einer Freundin oder mit einem geliebten Menschen. Oder du nimmst dir ein Foto von einem geliebten Menschen und betrachtest diesen Menschen einmal mit Mitleid. Wenn du dich jetzt vor den Spiegel stellst, wie sieht es aus, wenn du dich mit Mitleid betrachtest? Und wie ändert sich die Qualität des Blickes, wenn du dich selbst oder einen geliebten Menschen mit den Augen der Würde, der Ermutigung anblickst? Wie verändert das die Verbindung zwischen dir und deinem Spiegelbild oder dir und einem geliebten Menschen, wenn du mit den Augen der Würde und der Ermutigung blickst? Traumasensibilität sollte aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass wir uns mit den Augen des Mitleides ausschließlich angucken. Achtung, ausschließlich. Natürlich ist Mitgefühl unglaublich wichtig. Und Mitgefühl ist auch was anderes als Mitleid. Und indem wir den Blick auch aufeinander immer wieder werfen von, hey, ich gehe davon aus, dass du echt viel Stärke in dir hast. Dass du auch mit diesen Krisen umgehen kannst. Ich weiß, dass du stärker bist, als deine Traumafolgen wiegen. Indem wir uns mit diesem Blick und dieser Haltung begegnen, lösen wir ineinander auch was aus. Und Traumasensibilität sollte aus meiner Sicht nicht dazu führen, das Wort sollte nicht so verstanden werden, dass wir uns nicht mehr ermutigen können, auch Schritte aus dem gewohnten, sicheren, manchmal vielleicht sogar auch ungesunden Strukturen herauszuwagen. Denn das ist ja das, was die Resilienzforschung klar macht. Auch Kinder aus höchst traumatischen Bedingungen können zu gesunden, fröhlichen Erwachsenen heranreifen. Und indem wir diesen Blick auch zulassen, heißt das nicht, dass wir nicht traumasensibel und nicht empathisch sind. Es heißt nur, und das möchte ich gern wieder in Balance bringen, dass traumasensibel eben nicht heißt, ausschließlich nur auf das Trauma zu blicken und um das Trauma herumzuleben, sondern dass das Leben Lebendigkeit bedeutet. Und dass zum Beispiel auch zum Wetter nicht nur Sonnenschein und nicht nur blauer Himmel gehört und nicht nur Frühling und Sommer, sondern auch Winter und Herbst und dass Stürme im Leben kommen werden und dass wir mit diesen Stürmen aber auch wachsen können. Ich finde es sehr wichtig, dass wir, und dann möchte ich wirklich hier nochmal abschließend sagen, dass Verletzlichkeit niemals zur Waffe werden sollte. Dass wir Sicherheit auf jeden Fall etablieren können, auch in Familien, auch in Beziehungen, auch im Miteinander, ohne Autonomie zu zerstören auf Kosten der Würde. Und es ist mir ganz wichtig, dass bei aller Traumasensibilität und bei allem Wissen um Trauma sind wir, also Anna ist nicht schuld daran gewesen, wenn sie etwas in ihrer Mutter aktiviert hat. Wir können ein Verständnis dafür haben, aber es geht dabei nicht um Schuld. Das ist das Beispiel, was ich mal in einem Podcast gebracht habe. Trigger können auch positive Sachen sein. Ja, wir stellen unter Trigger uns immer sowas vor wie, also ein Auslösereiz wie Benzingeruch, Lautstärke, Schlüsselklacken, was auch immer. Aber Trigger, also Auslösereize für traumatische Inhalte, die in uns wieder aktiviert werden, können auch positive Sachen sein, wie Lachen, wie der Duft einer Blüte. Und es ist jetzt die Frage, ob es Opfern von Trauma hilft, den Duft von Blüten ihr Leben lang zu vermeiden und ob wir einen Anspruch daran haben, dass zum Beispiel, wenn ich in einen Frauenkreis komme, keine Blüten mehr in der Mitte liegen, weil ich ein Problem mit dem Duft von Blüten habe. Das heißt, wo ist die Grenze? Wie weit kann ich bitten, hey, bitte nehmt Rücksicht darauf, ich habe gerade ein Problem mit dem Duft von Blüten. Und wo fordere ich? Wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur Blüten in die Mitte legen? Ihr wisst doch, dass mich das triggert. Und ich finde, dass wir Traumasensibilität nicht benutzen sollten, um etwas von anderen zu fordern. Und auch hier, die Schwelle ist sehr, sehr, die ist sehr individuell. Es lässt sich nicht einfach pauschalisieren, wo liegen die Grenzen von Traumasensibilität? Wo liegen die Grenzen da drin, dass ein Mensch sich an jemand anderen anpasst? Ja, wenn ich gerade eine pflegebedürftigen Angehörigen beim Sterben begleite, natürlich passe ich mich stark an. Natürlich passen wir uns stark an eine Frau, die gerade ihr Kind bekommt. Aber das sind punktuelle Situationen. Auf Dauer, wie im Beispiel Anna, kann es wiederum in Menschen Schäden hinterlassen und tiefe Spuren hinterlassen, wenn sie ihr Leben um das Trauma einer geliebten Person herumleben müssen, in dem permanenten Gefühl, ich bin schuld, wenn ich etwas in meinem Gegenüber aktiviere. Und das meint für mich nicht Traumasensibilität. Manchmal werden nämlich auch andere Menschen zum Opfer von traumatisierten Menschen. Ja? Ich habe vollstes Mitgefühl mit Annas Mama. Sie hat Schreckliches erlebt. Und sie ist in diesem Moment, wo sie ihrer Tochter Autonomie verwehrt hat, eigene Bedürfnisse verwehrt hat, gefordert hat, nimm Rücksicht auf mein Opferdasein, nimm Rücksicht auf meine Traumafolgen. In diesem Moment wurde sie auch zur Täterin an Anna. Und daran erkennen wir, dass es immer nicht sehr leicht zu sagen ist, wer hat Anspruch an wen. Und dass auch Traumafolgen sehr individuell sind und auch manche Traumafolgen nicht sehr sichtbar, beziehungsweise manche Menschen auch ihre Bedürfnisse zurückstellen auf Kosten ihrer Würde. Das heißt, ja, wir sollten Trauma unbedingt verstehen, Sicherheit kreieren, auch für Menschen, für Kinder, für Babys, für Frauen und Mütter mit besonderen Bedürfnissen und mit traumatischem Hintergrund. Aber wir sollten unsere Verletztheit niemals als Machtinstrument nutzen. Wenn ich über Trauma in Konkurrenz trete, wenn die Frage im Raum ist, wer hat das schlimmste Trauma und bekommt damit die meiste Aufmerksamkeit, dann kippt das für mich und dann ist das aus meiner Sicht nicht mehr traumasensibel und es ist auch nicht mehr gesundheitsförderlich, denn es hält die Traumadynamik ja quasi aufrecht. Denn das Trauma steht dann groß im Raum. Und ich finde es sehr, sehr schön, wenn wir auch wieder das Gesunde, die Würde, die Freiheit, die Selbstermächtigung groß im Raum zulassen können. Wenn da auch Trauma sitzt, darf auch Würde im Raum sitzen. In jedem Einzelnen von uns, in jeder Einzelnen von uns. Ich hoffe, ich konnte gut rüberbringen, was ich damit meine, wenn ich sage, Traumasensibilität kippt leider auch in eine Richtung, die ich sehr toxisch finde. Ich habe einfach unglaublich viele Frauen begleitet, bei denen das der Fall war, bei dem Machtmissbrauch im Deckmantel Traumasensibilität geschehen ist und diese Frauen sehr lange darunter litten unter starken Schuldgefühlen, dass sie schuld seien an dem Trauma ihres Gegenübers, beziehungsweise dass sie ihre Selbstwirksamkeit so weit nach hinten angestellt hatten, dass es ihnen kaum noch möglich war, ohne Schuld Freude zu empfinden, Glück zu empfinden, Erfolg zu haben, Freiheit zu empfinden. Traumasensibilität sollte nicht dazu führen, dass ich mich schuldig fühle, wenn ich glücklich bin. Im Gegenteil. Wenn Glück und Freude neben Schwere und Traurigkeit gleichzeitig in einer Beziehung Platz haben kann, dann ist es aus meiner Sicht eine gesunde Balance. Ich hoffe, du konntest Wertvolles aus dieser Folge mitnehmen. Ich fände es schön, wenn du dich immer wieder an die Übung erinnerst, mal den Unterschied zu spüren, wie ist es, Menschen aus Mitleid zu betrachten und wie fühlt es sich an, Menschen in Würde zu betrachten. Denn ich glaube, dass selbst Menschen mit schwersten Traumafolgen von unserem würdevollen, ermutigenden Blick profitieren und dass auch sie an diesen unversehrten Teil in sich erinnern kann. Wenn du tiefer in all dieses ganze Thema hineintauchen möchtest, wenn du mein Verständnis von Würdearbeit gerne erlernen möchtest, wenn du mein Wissen weitergeben möchtest, lade ich dich von Herzen ein, Teil meiner Würde-Vibe-Ausbildung zu sein. Die nächste Runde startet am 21.06. und bis dahin kannst du dich auch anmelden. Du findest alle Informationen dazu auf meiner Website oder auch auf Instagram. Da spreche ich auch über die Ausbildung. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass die Würdearbeit die Würde in Frauen wach werden lässt, dass sie in egal welchem Bereich wandert. In der letzten Runde hatten wir eine Tauchlehrerin, Kosmetikerin, Doulas, Künstlerinnen, Musikerinnen, das heißt, egal wo wir mit Frauen wirken, kann die Würdearbeit hineinwandern. Können wir, ohne Therapeutinnen zu sein, therapeutisch wirken, indem wir das Gesunde, die Würde, das Resiliente erinnern, stärken und ganz bewusst wach werden lassen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen würdevollen Tag mit möglichst vielen Ressourcen für dich und dein Umfeld.